Und Vernunft zu bewahren wird immer komplizierter in diesen Tagen. Was ist denn vernünftig? Was ist tolerant? Und wie soll sich unsere Gesellschaft entwickeln? In diesem Jahr habe ich mehrere Videos gesehen, die mich ehrlich gesagt überrascht und ein bisschen verwirrt haben. Eine junge Frau beispielsweise sagt, sie sei kein Mensch, sondern fühle sich als Fuchs. Eine andere Frau berichtet davon, dass sie eine sexuelle Beziehung mit einem Flugzeug hat, mit einer Boeing. Und was bislang immer als Kuriosum galt, wird nun ernst genommen. Über solchen Debatten liegt auch das Wort Identitätspolitik. Über Chancen und Risiken dieser Identitätspolitik spreche ich nun mit dem Soziologen und Historiker Dr. Alexander Zinn. Er arbeitete unter anderem am Hannah-Arendt-Institut und ist aktuell am Fritz-Bauer-Institut der Goethe-Universität Frankfurt. Herr Zinn, ich grüße Sie.
Grüße Sie.
Identitätspolitik ist für mich und viele Zuhörer erstmal noch nicht so richtig greifbar. Was verstehen Sie denn darunter?
Ja, Identitätspolitik ist natürlich ein weites Feld. Letztendlich hat sich das aus den neuen sozialen Bewegungen entwickelt, die eben Minderheitenpolitik gemacht haben, die Schwulen- und Lesbenpolitik, die in den 70er Jahren entstanden ist. Und das begreift man auch heute noch als Identitätspolitik, das heißt sexuelle Minderheiten, rassische Minderheiten etc., die ihre Identität sich erarbeitet haben aus dem Minderheitenstatus und für ihre Rechte einstehen. In den letzten Jahren haben wir aber leider eine Entwicklung erlebt, wo diese Identitätspolitik immer mehr aus dem Ruder läuft, ideologisiert wird und der Minderheitenstatus absolut gesetzt wird und die Mehrheit immer mehr drangsaliert wird. Das ist eine Tendenz, die man heute meistens als Identitätspolitik beschreibt.
Ist es nicht nachvollziehbar, dass Betroffene über ihre Betroffenheit auch sprechen sollen und müssen? Also beispielsweise schwule Männer über Diskriminierung, die sie erfahren haben, oder auch schwarze Menschen über Rassismus, den sie erfahren haben?
Selbstverständlich. Und das ist ja alles auch völlig legitim in der Geschichte, eben aus den 70er Jahren, die ganzen Emanzipationsbewegungen. Das hat alles einen wichtigen Stellenwert gehabt. Wir haben aber, also ich spreche jetzt von wir, weil ich in der Schwulenbewegung selber sehr aktiv gewesen bin. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten auch eine ganze Menge erreicht. Zunächst mal ging es um Gleichberechtigung. Das haben wir in der westlichen Welt in weiten Teilen erreicht, sowohl in der Schwulenpolitik wie eben in der Frauenpolitik und natürlich auch bei den ethnischen Minderheiten. Und danach kam die Gleichstellungspolitik. Das ist natürlich etwas, worüber man schon streiten kann, ob das wirklich in allen Bereichen erreichbar ist und auch sinnvoll, ein sinnvolles Ziel ist. Aber auch auf dem Weg sind wir ja schon sehr weit gediehen. Es ist völlig legitim, über Diskriminierung, Ausgrenzung zu reden und dagegen auch etwas zu unternehmen. Die Frage ist nur, das, was wir jetzt erleben, das ist eine ideologische Überhöhung des ganzen Themas. Und da bricht etwas weg in eine totalitäre Tendenz, so würde ich es nennen. Aus der Minderheitenperspektive soll nun plötzlich die ganze Mehrheit nach bestimmten Kriterien, die gesellschaftliche Mehrheit, umstrukturiert werden. Und da wird es dann eben problematisch.
In welchen Punkten sehen Sie denn so ein Überschießen der Debatte?
Wir erleben das zum Beispiel eben in Fragen der Meinungsfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit. Ich habe dazu gerade einen Beitrag auch publiziert. Da haben wir es mit einem Aktivismus, einem LGBT-Aktivismus an den Universitäten zu tun, insbesondere in den USA, in Kanada und in Großbritannien ist das sehr virulent. In Deutschland erleben wir das erst in den letzten Jahren zunehmend, dass aus der eigenen Betroffenheit heraus nur noch argumentiert wird. Das heißt, alles, was man selber erlebt, wird als Wahrheit interpretiert und jede Kritik an dieser Perspektive wird dann als Verletzung interpretiert. Und das bedeutet letztendlich, dass wir einen rationalen Diskurs, der immer auf Kritik und Dissens beruht, an den Universitäten zunehmend nicht mehr führen können, soweit dieser Aktivismus eben ernst genommen wird und hofiert wird. Und das ist in den USA und in Kanada und in Großbritannien eben teilweise durchaus der Fall. Viele Professoren sind dort schon entlassen worden oder freiwillig zurückgetreten, weil der Aktivismus so extrem geworden ist, dass da ein offener Diskurs nicht mehr möglich ist. Und der offene Diskurs ist eben das, was unsere Wissenschaft ausmacht, aber auch unsere freiheitliche Gesellschaft insgesamt ausmacht. Und das erleben wir natürlich nicht nur im Bereich der Wissenschaft, sondern eben in den letzten Jahren, Stichwort Cancel Culture etc., zunehmend auch im politischen Raum, dass eine offene Debatte nicht mehr möglich ist, dass eine rationale Auseinandersetzung nicht mehr möglich ist, sondern dass nur noch aus einer offenen Perspektive eine absolute Wahrheit reklamiert wird und jede Kritik daran als verletzend diskreditiert wird und letztendlich der Diskurs nur noch auf der Ebene geführt wird, wer hat diese Kritik geübt, der ist automatisch ein Rassist, ein jemand, der homophob ist, der deswegen aus dem Diskurs ausgeschlossen gehört.
Ich habe tatsächlich gestern Abend ein bisschen über das ganze Thema nachgedacht und da ist mir aufgefallen, dass es ja sicherlich auch ein Thema zwischen Großstadt und ländlichem Raum ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich gar kein Großstadtthema ist. Mir scheint es eher ein Kiez-Thema zu sein. Also wie viele Menschen nehmen aus Ihrer Sicht an dieser Debatte überhaupt teil und prägen sie damit auch?
Naja, es ist eine Blasendebatte natürlich, eine akademische Debatte und die akademische Kultur, die ist natürlich logischerweise an den Universitäten virulent und präsent, wo sich das abspielt und sie ist im politischen Raum im Wesentlichen präsent. Das heißt, die parteipolitischen Debatten, die in Berlin stattfinden, das sind insofern auch Blasendebatten im akademischen Milieu unter Leuten, die mit bestimmten Theorien aufgewachsen sind, sozialisiert worden sind an den Universitäten, nämlich mit der Gender-Theorie, mit der postkolonialen Theorie und die das jetzt in die Politik hineintragen und in die Medien hineintragen. Aber es hat tatsächlich, darauf zielt ja Ihre Frage wahrscheinlich, mit dem, was die breite Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land und in Kleinstädten denkt, erstmal relativ wenig zu tun. Das heißt, wir haben hier ein wahnsinniges kulturelles Schisma auch. Die neue Akademikerklasse bestimmt die Politik und die akademischen Diskurse. Und da sind diese Dinge virulent und der breiten Bevölkerung wird das meistens eher mit Kopfschütteln quittiert.
Fortschritt kommt ja auch aus Universitäten, kommt ja auch aus der Wissenschaft, in diesem Fall aus der Genderwissenschaft. Da könnte man also sagen, das ist der progressive Weg, das ist der richtige, tolerante Weg und rücksichtnehmender Weg. Und deswegen ist es auch richtig, dass diese vermeintlich kleine Gruppe das auch in die Medien und in die Politik so stark trägt und dann die Gesellschaft fortentwickelt.
Naja, offener Diskurs ist immer richtig und wichtig und im Meinungsstreit werden wir über all diese Dinge auch debattieren müssen. Nur schwierig wird es, wenn die Debatte gar nicht mehr möglich ist. Und das ist ja das, was wir aktuell erleben, dass jeder, der zum Beispiel an der Gender-Theorie Kritik übt, aus dem Diskurs hinausgeworfen wird und als rechter oder homophober oder transfeindlicher Mensch diskreditiert wird. Das ist die problematische Entwicklung. Letztendlich hat diese ganze Bewegung, dieser Aktivismus, dieser identitätspolitische, ja, religiöse Züge. Das ist so ein bisschen wie eine Erweckungsbewegung, die wir in unserer Geschichte ja schon öfters erlebt haben. Wokeness, der amerikanische Begriff, der englische Begriff. Diese Bewegung, der heißt ja nicht umsonst eigentlich Erwachen. Da ist es nicht weit zu einer religiösen Erweckungsbewegung. Und diese totalitären Züge, dieser Glaube, dass man im Besitz der absoluten Wahrheit ist, das ist eben der religiöse Aspekt an dem Ganzen. Und da hört natürlich jede Debatte dann auch auf.
Die Frage ist, inwiefern der Sache auch die Macht genommen werden kann. Also egal, ob das jetzt ein Professor ist, ein Politiker oder Journalist, er könnte sich da auch hinstellen und sagen, also ihr haltet mich jetzt für das und das, geht aber an mir vorbei. Weiß ich, dass ich das nicht bin? Kann man das auch so ins Leere laufen lassen?
Ja, das wäre schön, wenn das gelänge, aber momentan erleben wir ja eher eine entgegengesetzte Tendenz, dass nämlich die Feigheit und der Opportunismus zunehmen, insbesondere unter Professoren, aber auch Politikern, die Angst herumgeht, dass man in die rechte Ecke gestellt wird. Und das möchte seltsamerweise keiner erleben. Ist ja auch unangenehm, aus dem Diskurs hinausgeworfen zu werden. Aber dieses Standing zu sagen, ja, meine Güte, mir ist das eigentlich egal, ob du mich für rechts hältst oder nicht oder ob du mich für homophob hältst oder nicht. Ich vertrete zunächst mal hier meine Meinung. Dieses Standing bringen halt nur wenige mit. Und das heißt, wir erleben einen Zug der Lemminge. Die Leute verstecken sich und das ist eben auch die eigentlich problematische Entwicklung an den Universitäten. Die Aktivisten selber, die sind ja in der Minderzahl. Das ist ja eine kleine Gruppierung nur. Die Universitätsleitungen, die üben sich halt oftmals in Opportunismus. Wenn dann die Aktivistengruppen ankommen und sagen, der und der Professor muss rausgeschmissen werden, dann kommen plötzlich wankelmütige Stellungnahmen und faule Kompromisse dabei heraus. Und die Politik lässt sich oftmals eben auch instrumentalisieren. Insbesondere Wissenschaftspolitiker spielen da manchmal eine ungute Rolle. Wir haben es bei Professor Kutschera in Kassel erlebt, ein Biologe, den ich auch äußerst kritisch sehe, was seine Forschung angeht. Aber die LGBT-Aktivisten haben einfach versucht, ihn aus dem Diskurs zu schmeißen, indem sie ihn als homophob diskreditieren. Und das ist, glaube ich, nicht der Weg der Auseinandersetzung, sondern man muss schon inhaltlich diskutieren und seine Thesen sich anhören und versuchen zu widerlegen oder eben auch nicht.
In den vergangenen sag ich mal, 2 Jahren, auch rund um die Querdenkenbewegung, habe ich das Gefühl gehabt, dass da ein Schluss gezogen wird, der beginnt dann bei rechts und der endet dann bei rechtsextrem und auf einmal spazieren Menschen mit rechtsextrem und gelten quasi selber als rechtsextrem. Und es kann ja möglicherweise dazu führen, dass der Rechtsextremismus selber verharmlost wird. Sehen Sie diese Gefahr auch, wenn auf einmal alles schwulenfeindlich ist beispielsweise, dass die echte Schwulenfeindlichkeit verharmlost wird oder dass Menschen in eine Ecke gedrängt werden und dann denken, okay, dann kann ich jetzt auch schwulenfeindlich sein?
Ja, ich sehe vor allem die große Gefahr, dass die Stimmung in der Bevölkerung irgendwann kippt, weil bisher ist es ja ganz gut gelungen, die Bevölkerung mitzunehmen, was Akzeptanz, Toleranz für die verschiedensten Lebensweisen von Minderheiten angeht. Nehmen wir das Thema Homosexualität. Die Homo-Ehe wird von der breiten Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland und in den meisten westlichen Gesellschaften gestützt. Aber wenn man die Debatten so völlig überzieht, wie wir das jetzt erleben, dann kommt die Bevölkerung halt irgendwann auch nicht mehr hinterher, meines Erachtens auch zu Recht. Also wenn man das Geschlecht zu einer rein sozialen Kategorie erklären möchte, die man jeden Tag wechseln kann, dann fällt das nicht nur der breiten Mehrheit der Bevölkerung, sondern ich glaube auch der Mehrheit der Schwulen und Lesben schwer, da noch hinterherzukommen. Und wenn das mit einem Dogmatismus dann durchgesetzt werden soll, diese neue Wahrheit, diese neue Lehre, dann verliert man irgendwann die Unterstützung der Bevölkerung. Und das kann dann den berühmten Backlash irgendwann geben, vor dem gerade die Identitätspolitiker ja ständig warnen.
Wer bin ich? Wer ist mein Gegenüber? Und muss ich das eigentlich diskutieren? Die Identitätspolitik hat Zulauf erfahren, doch wer auf eine neue Toleranz hofft, könnte enttäuscht werden. Statt die Gesellschaften zu ein- und zu versöhnen, droht möglicherweise eine weitere Spaltung und harte Konflikte. Darüber sprach ich mit dem Historiker und Soziologen Dr. Alexander Zinn. Herr Zinn, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Nicht zu danken.